20 Uhr. Und das bedeutet, es ist wieder Zeit für Beide Seiten live.
Hört heute bei uns zu Gast Grünen Clubobfrau Sigi Maurer. Und wir haben Ulrich Brandt im Studio, der das Buch Kapitalismus am Limit geschrieben hat, im Streitgespräch mit Andreas Kohl.
Ja, doch bevor es soweit ist, schauen wir uns auch heute wieder die Themen des Tages etwas genauer an und diskutieren ihre zwei Seiten. Und dazu sind bei uns heute im Studio Alina Nahler und René Ach von unserer Puls24-Redaktion. Vielen Dank für eure Zeit.
Hallo.
Ja, und die Immunität von FPÖ-Chef Herbert Kickl, die wurde ja im Nationalrat da gestern aufgehoben.
Heißt, die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft kann gegen Kickl ermitteln wegen Falschaussage im rot-blauen Machtmissbrauchs-U-Ausschuss.
Ja, die FPÖ, die ist, wie erwartend, recht empört gewesen und spricht davon von einer Verfolgungsjustiz, Alina.
Also zuerst muss man, glaube ich, sagen, dass alle Nationalratsabgeordneten und auch Landtagsabgeordneten eine politische Immunität genießen. Also das heißt, dass sie vor Strafverfolgung geschützt sind. Das ist so im Bundesverfassungsgesetz festgelegt und das ist auch nichts Ungewöhnliches. Das gibt es auch in Deutschland oder zum Beispiel in den USA, wo ja Donald Trump zum Beispiel auch Immunität genossen hat und das auch wieder tun wird. Wenn diese Immunität aufgehoben werden soll, dann braucht es einen sogenannten Immunitätsausschuss und dazu gibt es eine Abstimmung im Nationalrat. Und genau das ist gestern passiert, nachdem Andreas Hanger, der ist ÖVP-Nationalratsabgeordneter, eine Anzeige eingebracht hat bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, weil er vermutet hat, dass in dem Untersuchungsausschuss zum rot-blauen Machtmissbrauch Herbert Kickl Falschaussagen getroffen hat. Und da sagt jetzt die FPÖ, sie wittern, so wie du schon gesagt hast, eine Verfolgungsjustiz. Und in dieser Debatte gestern zum Auslieferungsbegehren hat Christian Ragger, FPÖ-Nationalratsabgeordneter, Folgendes dazu gesagt.
Und nach wie vor ist leider Gottes der Immunitätsausschuss sehr zahnlos und immer wieder darauf erpicht, dass man ein politisches Tribunal fasst, wie so oft. Das wird jetzt Herr Zarez probieren zu entkräften, aber leider Gottes ist es so, dass es immer wieder dann zu einer Verfolgungsjustiz durch die jeweiligen einzelnen in der Regierung sitzenden Parteien kommt. Und daher ist dieser Auslieferungsantrag banal gestellt worden.
Ja, da muss man vielleicht auch kurz erklären, worum es da eigentlich geht. Also es gibt eine Anzeige, die eben eingebracht wurde von Andreas Hanger, die umfasst, glaube ich, 19 Seiten, wenn mich nicht alles täuscht. Und da spricht die ÖVP von einer Vielzahl an Ungereimtheiten, die sie hier in diesem Untersuchungsausschuss quasi ortet. Worum geht's? Es sind mehrere Vorwürfe, die im Raum stehen. Zum einen um Kickls Beteiligung an der Werbeagentur Ideenschmiede, zum anderen um seine Beziehung zum Hans-Jörg Jennewein, also ehemaliger Nationalratsabgeordneter, und es geht einmal mehr wieder um Inserate, die kennen wir bei der ÖVP, diesmal aber eben auch hier der Vorwurf bei der FPÖ und um bevorzugte Medien. Und da spricht die ÖVP gestern, allem voran Christoph Zaritz, Nationalratsabgeordneter, von sehr schwerwiegenden Vorwürfen. Und er erklärt da gestern noch einmal, warum die ÖVP hier auch Falschaussagen ortet.
Jetzt aus den Ermittlungsverfahren des Ibiza Untersuchungsausschusses oder deuten darauf hin, dass Herbert Kickl über die Verteilung von Inseraten und natürlich informiert auch war, weil er Teil einer Chatgruppe war. Und im Untersuchungsausschuss im April 2024 gibt er bei einer Antwort auch bekannt, er habe sich um Inserate nicht gekümmert.
Also das ist der Vorwurf zu der Inseratenkorruption der möglichen, beziehungsweise der Falschaussage, dass er nicht involviert gewesen wäre. Und außerdem sieht die ÖVP noch einen weiteren Grund, warum sich die FPÖ jetzt quasi nicht aufregen dürfe. Denn sie sagt, Herbert Kickl war nicht als Clubobmann geladen, sondern als Auskunftsperson. Und als Auskunftsperson wurde er in seiner Zeit, quasi über seine Zeit als Innenminister gefragt. Und Regierungsmitglieder genießen bei uns keine Immunität, sofern sie nicht im Nationalrat sitzen. Das tun sie in der Regel bei uns nicht und daher würde da die Immunität aus Sicht der ÖVP bei Herbert Kickl ohnehin nicht greifen.
Da sagt aber die FPÖ auf der anderen Seite, dass das genau schon der Fall war, weil im April 2024 war Herbert Kickl nicht mehr Innenminister, sondern er war Clubobmann und er war auch Nationalratsabgeordneter, weshalb diese Immunität ihm schon gelten würde.
Im Prinzip sind wir jetzt in einer generell sehr spannenden Situation zu beobachten, auch politisch und rhetorisch vor allem auch, weil wir haben jetzt zwei Parteien, die eigentlich mit dem gleichen Problem befasst sind. Wir erinnern uns, mögliche Falschaussage im Ausschuss gibt es ja jetzt nicht nur hier den Vorwurf, sondern eben auch bei der ÖVP damals mit Sebastian Kurz, erstinstanzlich verurteilt wegen mutmaßlicher Falschaussage im Ibiza-Untersuchungsausschuss. Das ist damals im Mai 2021 publik geworden und da war ein paar Tage später eine Sondersitzung im Nationalrat und da hat Herbert Kickl Sebastian Kurz heftigst attackiert. Also er hat unter anderem davon gesprochen, ob er sich nicht schämen würde und er hat noch das gesagt. Hören wir da kurz an.
Und jetzt, wo sie aufgeflogen sind, wo sie aufgeklatscht worden sind, wo sie überführt worden sind, dass sie falsch ausgesagt haben, nicht. Und statt sich hinzustellen und zu sagen, ja, ich habe einen schweren Fehler gemacht und noch viel mehr, denn damit allein ist es nicht getan, noch viel mehr zuzugestehen, dass dieser schwere Fehler mit dem Amt eines Regierungschefs nicht kompatibel ist, dass sie die Konsequenzen ziehen, um Schaden von der Republik und auch von sich selbst abzuwenden. Stattdessen schlagen sie wild um sich, Herr Bundeskanzler.
Also wild um sich schlagen, Konsequenzen ziehen, die er hier von Sebastian Kurz fordert. Und da sagt die ÖVP jetzt eben gestern, man hätte nach Maßstaben von Herbert Kickl quasi an seiner Stelle dasselbe tun müssen, also auch er müsste zurücktreten. Und es gibt ja jetzt nicht nur den Fall von Herbert Kickl, sondern es gibt noch drei weitere Abgeordnete, gegen die gestern die Immunität aufgehoben wurde. Generell sieht die ÖVP hier eine Häufung, weil es jetzt seit 7 Wochen Legislaturperiode schon 5 Ansuchen gegeben hat. Und da war gestern neben Herbert Kickl auch noch Martin Graf, Norbert Nemeth und Harald Stephan quasi Thema, alles FPÖ-Abgeordnete. Und da gibt es den Verdacht auf den Verstoß gegen das Verbotsgesetz. Wir erinnern uns, die drei sind da bei einem Begräbnis mit dabei gewesen, wo das SS-Treuerlied gesungen wurde. Und da gibt es jetzt gestern ebenfalls eine breite Mehrheit. Das heißt, gegen sie darf jetzt auch ermittelt werden.
Über dieses SS-Lied wurde ja schon viel berichtet. Der Standard hat das damals aufgedeckt. Jetzt sagt aber Wendelin Mölzer, auch Nationalratsabgeordnete der FPÖ, gestern in dieser Debatte, dass es von diesem Lied mehrere Versionen geben würde. Und eines davon, nämlich die Erstfassung aus dem Jahr 1814. Und er führt hier an, dass diese Version historisch unbelastet sein soll und sagt dann auch, dass die Staatsanwaltschaft, wenn sie sich genug informiert hätte über dieses Lied, eigentlich gar keinen Anfangsverdacht haben hätte können. Und er sagt da auch zu den anderen Abgeordneten, sie brauchen das nur auf Wikipedia nachlesen. Wir können uns ganz kurz anhören, was Wendelin Mölzer da gestern gesagt hat.
Es ist insofern ganz einfach, dass man zum Beispiel findet Aussagen vom Heinrich Böll. Der Heinrich Böll, der schreibt, dass das Lied tatsächlich auch eines des Widerstands war, dass man es in der Fassung, wie es eben gesungen wurde, ist von meinen Kollegen, dass das eben sehr wohl den Nazischergen entgegengedonnert wurde, in der richtigen Version ist, in der ursprünglichen Version, nicht in der Nazi-Version. Aber ein Schelm, wer Arges dabei denkt, wenn es da nicht unter Umständen darum geht, doch die FPÖ zu diskreditieren, in ein gewisses Eck zu stellen.
Also das Argument, das die FPÖ bei dieser Immunitätsdebatte anführt, ist, dass sie vermutet, dass alle anderen Parteien gegen sie sind, also alle gegen Kickl, alle gegen die FPÖ im Parlament und dass sie da in ein schlechtes Licht gerückt werden sollten. So argumentieren sie.
Gibt es quasi auch die andere Seite, die sagt, das ist immer das Hauptargument der Rechten, wenn sie quasi unter Verdacht stehen, dass sie immer quasi die Schuld bei den anderen sehen und quasi gegen sie ermittelt wird. Man muss auch dazu sagen, es gibt ja dieses Video von dieser Beerdigung, wo man schon auch hört, dass diese vierte Strophe gesungen wurde offensichtlich, aber das ist jetzt mal Thema der Justiz. Generell ist es so, dass die SPÖ da gestern auch sagt, die hat ja auch mitgestimmt, das haben alle Parteien mitgestimmt, außer die FPÖ eben, dass man dadurch auch eine Chance sehen soll im Prinzip, also Herbert Kickl und die anderen Abgeordneten, denn für sie quasi wäre es auch die Möglichkeit, sich von ihrer Belastung frei zu sprechen. Hören wir da ganz kurz rein, was Selma Yildirim gestern noch gesagt hat.
Und was wir hier im Parlament entscheiden, ist lediglich die Möglichkeit, den Staatsanwaltschaften zu geben, zu ermitteln. Ich glaube, darüber müsste jeder Abgeordnete, der vielleicht hier und da mal unter Verdacht stehen könnte, froh sein um eine schnelle und lückenlose Aufklärung.
Ja, also man soll froh sein quasi, dass man sich von diesem Vorwurf befreien kann. Und sie hat auch noch kurz erklärt, warum er bei Herbert Kickl mitgestimmt hat im Konkreten, weil sie sagt, man würde das falsche Exempel statuieren beziehungsweise das falsche Bild an Abgeordnete senden, wenn man sagt, man könnte sich hinter der Immunität im Untersuchungsausschuss quasi schützen oder nicht an die Wahrheitspflicht halten müssen. Und deswegen war es, weil sie sagt, das wichtigste Parlamentarische parlamentarische Instrument, um das nicht zu schwächen, würde man hier quasi auch noch einmal betonen, dass das nicht gehen darf. Und deswegen hat auch die SPÖ da gestern mitgestimmt.
Bleibt also jetzt Sache der Justiz, wie eben schon angekündigt. Das heißt, das Parlament hat seine Schuldigkeit getan. Der Immunität ist aufgehoben für 4 FPÖ-Politiker. Und für Aufregung, wir bleiben jetzt bei der FPÖ und bei der ÖVP, sagt aktuell auch dieser Fall aus Niederösterreich unser Thema 2 für beide Seiten. Die Kronenzeitung berichtet da von einem Ukrainer, dem die Staatsbürgerschaft widerrufen wurde, weil er bei der Zeremonie in Österreich, wo er die Staatsbürgerschaft hätte bekommen sollen, nicht die Bundeshymne gesungen hat.
Ja, tatsächlich. Klingt sehr kurios und interessant, ist aber so passiert. Auch hier gibt es wiederum 2 Seiten. Die eine findet nämlich, das ist berechtigt. Die andere sagt, nein, überhaupt nicht gerechtfertigt. René, was spricht denn jetzt für diese Aberkennung, nur weil man eben nicht mitgesungen hat bei der Bundeshymne?
Im Prinzip sind das die Argumente der ÖVP-FPÖ-Regierung in Niederösterreich, die hier hauptsächlich gelten. Wir haben da heute öfter auch mit der FPÖ Niederösterreich telefoniert, weil irgendwie sehr, sehr viele Fragezeichen nach diesem Krone-Artikel noch geblieben sind, die wir versucht haben zu klären. Was wir jetzt wissen, es hat diese Verleihung gegeben. Dort hat dieser Mann das Gelöbnis absolviert. Er hat quasi bei allen mitgemacht, aber er hat dann die Hymne nicht gesungen und das hat er offensichtlich im Vorfeld auch schon angekündigt, dass er das nicht tun will. Und deswegen hat dann schlussendlich die FPÖ in Niederösterreich das quasi gemeinsam mit der Landesregierung, wie man sagt, diesen Beschluss dieser Verleihung widerrufen. Und man bezieht sich dabei vor allem rechtlich auf das Staatsbürgerschaftsgesetz, nämlich genau genommen auf Paragraph 21. Und da können wir uns kurz anhören, was dieser Paragraph 21 jetzt konkret besagt.
Die Verleihung der Staatsbürgerschaft hat in einem diesem Anlass angemessenen feierlichen Rahmen zu erfolgen, dem durch das gemeinsame Absingen der Bundeshymne und das sichtbare Vorhandensein der Fahnen der Republik Österreich, des jeweiligen Bundeslandes und der Europäischen Union Ausdruck verliehen wird.
Genau darauf hat dann heute auch Wilfried Embacher, das ist ein Fremdenrechtsanwalt, reagiert und hat gesagt, dieser Paragraph legt zwar fest, wie diese Zeremonie aussehen soll, es ist allerdings nicht als Begründung anzuführen, die Staatsbürgerschaft nicht zu verleihen, nur weil der Mann die Hymne nicht mitgesungen hat. Es gibt nämlich gewisse Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen, um die Staatsbürgerschaft zu bekommen. Dazu gehört zum Beispiel mindestens 10 Jahre im Land zu leben, die Sprache zu beherrschen oder auch nicht straffällig geworden zu sein. Das alles trifft bei diesem Mann, um den es sich handelt, zu. Und man muss auch, das steht so im Gesetz, eine bejahende Einstellung zur Republik haben. Und das, auch das trifft zu. Und so sagt eben der Fremdenrechtsanwalt, kann man nicht argumentieren, dass nur das Singen der Hymne dagegen sprechen würde. Was auch interessant ist, und das hat sich heute nach vielen Anrufen herausgestellt, warum der Mann die Hymne nicht gesungen hat. Wir haben uns das ja heute in der Redaktion gefragt. Die Antwort darauf ist, weil er Zeuge Jehovas ist. Das war auch nicht ganz klar in Niederösterreich. Also die ÖVP wusste das nach Nachfrage nicht wirklich, auch die FPÖ im Club Niederösterreich nicht. Eine Antwort haben wir dann vom niederösterreichischen Asyllandesrat Christoph Luisser bekommen. Und der hat uns gesagt, dass das der Grund war, weil die Zeugen Jehovas zwar Staatssymbole und Regierungen selbstverständlich respektieren und akzeptieren, aber nicht aktiv an solchen Zeremonien teilnehmen können und wollen aus religiösen Gründen. Und da hat heute auch Heinz Mayer, Verfassungsjurist, gesagt, dass das eigentlich überhaupt nicht zulässig ist und da vielleicht sogar ein Fehler passiert ist. Das können wir uns kurz anhören.
Die Behörde hätte müssen wahrscheinlich wohl fragen, aus welchem Grund er nicht singt. Und wenn er dann sich auf die Religionsfreiheit beruft und auf seine Religion, dann kann man das jedenfalls nicht zum Anlass nehmen, ihm die Staatsbürgerschaft zu verweigern.
Also es ist wahrscheinlich unzulässig. Und was auch noch hinzukommt, ist, dass der Mann eine ukrainische und eine georgische Staatsbürgerschaft hatte, beide zurückgelegt hat, jetzt die österreichische aberkannt bekommen hat. Das heißt, er ist eigentlich staatenlos und auch das ist rechtlich sehr schwierig.
Trotzdem, die FPÖ, die bleibt da heute bei ihrer Argumentation. Sie geht zum einen davon aus, dass er ohnehin die ukrainische wieder erhalten dürfte, hat man uns heute auch mitgeteilt, auf Nachfrage des Ganzen.
Also er müsste nicht staatenlos bleiben, laut FPÖ.
Die FPÖ meint, er bekommt sie wieder zurück, aber das kann man nicht quasi juristisch jetzt quasi bei uns, müsste man mit ukrainischem Recht schlussendlich auch klären, hat auch Heinz Mayer noch gemeint, dass man da nachfragen müsste, das könnte er nicht beantworten. Aber die FPÖ bleibt dabei, dass das Nichtsingen der Hymne, quasi diese Bejahung, die Alina vorhin angesprochen hat, nicht erfüllt sei. Das ist Paragraph 10, heute sehr viele Paragraphen da bei mir in der Seite, alle die eben sagt, perfekt. Durch sein bisheriges Verhalten Gewähr dafür bietet eben, dass er zur Republik bejahend eingestellt ist. Und da sieht eben die FPÖ, dass das nicht der Fall ist. Und dazu hat sich eben heute auch Udo Landbauer, der Landeshauptfrau-Stellvertreter der FPÖ, geäußert auf Facebook.
Die Staatsbürgerschaft ist kein Geschenkartikel, sondern eine Auszeichnung, die Respekt, Dankbarkeit und Wertschätzung voraussetzt. Wer sich weigert, sich mit Österreich zu identifizieren, zeigt nur, dass er gar nicht gewillt ist, die Grundprinzipien unserer Heimat anzunehmen.
Sagt also Udo Landbauer, und prinzipiell wirkt so, als würde die FPÖ allem voran, aber auch gemeinsam mit der ÖVP Niederösterreich hier versuchen, ein bisschen ein populistisches Exempel zu statuieren.
Da muss man aber auch dazu sagen, es stimmt einfach nicht. Wir wissen nicht warum, vielleicht hatten Sie diese Informationen auch noch gar nicht. Die Landeshauptfrau von Niederösterreich, Johanna Mikl-Leitner, hat sich am Rande einer Pressekonferenz auch noch zu dem Fall geäußert und hat Folgendes auf Nachfrage gesagt.
Ja, auch hier heißt es ganz klar, Kante zu zeigen. Wer bei uns im Land leben will, muss sich an all unsere demokratischen Prinzipien und Gepflogenheiten halten. Und da kommt der deutschen Sprache auf alle Fälle wichtige Bedeutung zu.
Sie führt da die deutsche Sprache an, aber der Mann konnte Deutsch sprechen, er wollte nur nicht singen. Und das, so argumentiert diese Seite, zeigt, dass da die FPÖ und vielleicht auch die ÖVP ganz bewusst nicht alle Fakten auf den Tisch gelegt hat und das Thema auch nutzt, um Stimmung zu machen. Und Hand aufs Herz, ich bin mir nicht sicher, wie viele Österreicher und Österreicherinnen die ganze Bundeshymne singen könnten, selbst wenn sie wollen würden. Ich kann
wir stimmen
jetzt
nicht an.
Also wir kennen schon die Bundeshymne. Nein, nein, so ist es nicht.
Ja, wieder wild umstritten, danach sind Fernsehsendungen benannt. Aber das ist,
das kann ist die man zweite Strophe.
Populistisch einordnen könnte man.
Ja, so Ausschnitte kriegen wir hin. Aber wie gesagt, wir lassen es dabei. Und
aber schauen wir mal, wie es weitergeht. Also Heinz Mayer hat eben gemeint, das hält sich nicht.
Genau, das wird nicht ein laufendes Verfahren und sehr spannend jedenfalls. Danke für die Einordnung beider Seiten, René Ach bei uns und Alina Nader. Danke, dass ihr da
seid. Vielen Dank. Und gleich bei uns jetzt im Studio Buchautor Ulrich Brandt, der den Kapitalismus am Limit sieht, und ihm gegenüber Andreas Kohl.
Ja, eben als Vertreter der Autopartei ÖVP, deren Obmann bekanntlich den Verbrennermotor retten will. Hören wir da mal Kanzler Karl Nehammer vom letzten Sommer.
Österreich ist ein Autoland und deswegen braucht es auch aus meiner Sicht ein Aus vom Verbrenner aus.
Sagt ja damals also unser Bundeskanzler Karl Nehammer von der ÖVP. Und damit geht es auch gleich weiter mit unserem Duell des Tages. Und da begrüße ich Sie beide bei uns im Studio. Zu meiner Rechten sitzt hier Andreas Kohl, Ex-Nationalratspräsident und ÖVP-Clubchef. Vielen Dank fürs Kommen.
Guten Abend.
Und auf der anderen Seite Ulrich Brandt. Auch an Sie vielen Dank, Politikwissenschaftler und Autor.
Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend, herzlich willkommen. Herr Brandt, Ihr Buch heißt Kapitalismus am Limit. Sie sagen, das Weltklima ist dadurch massiv in Gefahr. Jetzt sitzt hier ein Vertreter der Wirtschaftspartei, ÖVP, der Kanzlerpartei und wie wir gerade gehört haben von Karl Nehammer, auch der Autopartei ÖVP. Welche Limits und welche Grenzen überschreitet denn die aktuelle Politik der ÖVP?
Also erstmal ist nicht das Weltklima am Limit, sondern die Gesellschaften sind am Limit. Wir erzeugen über den Klimawandel, über das Befeuern, über das weitere Verbrennen von fossiler Energie, eben auch über den Verbrennermotor, Leid. Wir erzeugen Hochwasser, wir erzeugen Trockenheit, wir erzeugen Flucht. Menschen müssen ihre Heimat verlassen. Das ist das Problem, ja, angefeuert. Und die Aussage von Kanzler Nehammer ist eine Katastrophe. Weil sozusagen wir wissen aus allen Studien, aus allen Politiken vor 5 Jahren, Ursula von der Leyen mit dem europäischen Green Deal, wir müssen aus den fossilen Energien raus und das Hauptproblem ist weiterhin das Auto und ist der Verbrennermotor. Und deshalb ist es eine wirklich katastrophale Ansicht.
Jetzt ist aber die ÖVP mutmaßlich die nächste Kanzlerpartei, auch für die nächsten vielleicht 5 Jahre, eben mit einer Koalition aus SPÖ und Neos, so denn die Verhandlungen funktionieren sollten und klappen sollten. Was bedeutet das dann?
Ja, das ist sozusagen weiterhin. Ich hoffe natürlich, dass die NEOS und die SPÖ in die Verhandlung reinbringen, dass das nicht geht. Also wir brauchen ja nicht nur einen Umstieg auf die E-Autos, wir brauchen einen Rückgang der Automobilität. In den Autos sind Rohstoffe. Ich arbeite zu Lateinamerika, zu Bergbau. Das ist ja unglaublich, wie viel Kupfer, wie viel Lithium in den Batterien ist. Also wir brauchen eine andere Wirtschaft. Eine Wirtschaft, die die Daseinsvorsorge, das gute Leben für viele Menschen sichert. Und das heißt ein anderes Mobilitätssystem. Raus aus der Automobilität. Da, wo es noch notwendig ist, Elektroautos, also raus aus dem Verbrenner und auch die Elektroautos auch reduzieren. Natürlich, weil sie wahnsinnig energieintensiv sind in der Produktion, weil sie eben auch rohstoffintensiv sind, weil sie den Platz wegnehmen, weil die Investitionen falsch sind, wenn der Kanzler sagt, wir müssen Autobahnen und Straßen ausbauen. Wir brauchen ein gutes öffentliches Verkehrssystem, das schnell ist, das sicher ist, das günstig ist. Das zeigen uns alle Studien. Und ich hoffe, dass die ÖVP eine Einsicht hat und ich hoffe, dass die SPÖ und die NEOS sie dahin drängen.
Also Sie haben es gehört, Herr Kohl, Herr Brandt hat da nicht viel Hoffnung mit der ÖVP, dass da etwas weitergeht, auch beim Punkt Klimaschutz. Und aus Ihrer Sicht ist es ja auch entscheidend, oder aus Sicht der ÖVP, die wirtschaftliche Stabilität in Österreich zuerst zu sichern, bevor man sich dann eben diesem teuren Thema Klimaschutz widmen kann. Es ist aber jetzt, so wie Herr Brandt das auch schon gesagt hat, 11:55 laut ganz vielen Klimaforschern, wenn man denen zuhört. Wir können doch den Klimaschutz jetzt nicht auf später verschieben, wenn man den Experten und Expertinnen zuhört. Muss das Retten der Wirtschaft und der Klimaschutz nicht Hand in Hand gehen?
Also die alten Römer haben ein Sprichwort gehabt, primum vivere, deinde philosophari. Zuerst muss man einmal leben und dann kann man philosophieren. Wir sind in einer Situation, wo natürlich das Klima sich verändert. So wie sich das Klima seit der Existenz der Erde ständig verändert. Es hat also die Wüste Sahara 16 Klimazonen erlebt, verschiedene. Die war 16 Mal in der Weltgeschichte schon grün und ist 16 Mal jetzt wieder Wüste. Das heißt, Klimawandel zu leugnen ist ein Unsinn. Klimaschutz nicht zu machen ist auch ein Unsinn, sondern Klimaschutz muss gemacht werden. Aber so, dass die Menschen die Regierungen, die den Klimaschutz anordnen, auch noch wählen, weil nur in einer Diktatur kann man den Menschen den Verzicht auferlegen. In einer Demokratie müssen die Instanzen gewählt werden.
Herr Kohl, der Begriff
ist das Erste, ist einmal das Erste. Und das Zweite, man darf auch nicht unbescheiden sein, ganz Europa ist ein relativ geringer Player in der ganzen Klimadebatte. Und die ganz großen Player, Asien, Afrika, Amerika, der amerikanische Kontinent.
Aber die können wir ja nicht ändern. Wir können
die
uns
haben
ändern.
Alle kein Verbrennerverbot. Und ich glaube also, ich könnte jetzt viel entgegenhalten dem Herrn Brandt, dessen Schriften ich kenne. Aber ich kann nur eines sagen. Wenn das Ziel außer Streit steht, nämlich Mobilität schadstoffarm zu gestalten, dann kann das Mittel eigentlich entweder ein Elektro- oder irgendein anderer Motor sein. Warum sich hier auf dieses eine Ding festsetzen? Und ich bin daher der Meinung, dass die CDU recht hat, die ja so gegen dieses Diktat auftritt und dass auch wir recht haben. Warum sollten wir die große Stärke? Wir sind ein Land, das Hunderttausende von Arbeitsplätzen in der Autozulieferungsindustrie hat. Warum soll Deutschland, wo der Wohlstand zum großen Teil von der Autoindustrie abhängt, warum sollen die auf dieses Mittel ohne Not verzichten? Das ist der Punkt.
Zwei Sachen.
Und welche Regierung soll das gegen den Willen der Menschen durchsetzen?
Ich bestreite, dass es der Wille der Menschen ist, per se ein Verbrennerauto zu haben. Natürlich hängen da viele Arbeitsplätze dran. Aber wir wissen aus vielen Studien zu Deutschland und auch zu Österreich, Michael Getzner von der TU Wien, Professorin Emma Dowling von der Uni Wien haben gerade eine Studie gemacht, Daseinsvorsorge 2030. Und da rechnen sie durch, wenn wir eine gute Daseinsvorsorge aufbauen, Gesundheit, Bildung, ein gutes öffentliches Verkehrssystem, ein erneuerbares Energiesystem, dann brauchen wir bei der Ersatz der jetzigen Menschen, die in Pension gehen, und bei den neuen Arbeitsplätzen 450.000 Arbeitsplätze für eine gute Daseinsvorsorge. Und da gehört nicht die Autoindustrie dazu, das muss umgebaut werden. Und wir haben 400.000 also Arbeitslose.
Jobs würden nicht verloren gehen.
Wir würden gewinnen.
Andere Jobs.
Wir würden gewinnen. Ja, das zeigen ganz viele Studien. Für Deutschland gibt es ganz viele Studien. Und natürlich haben die Menschen heute, die in der Autoindustrie arbeiten, Angst, weil die Krise auf ihrem Rücken ausgetragen wird. 30.000 Menschen sollen bei Volkswagen gehen und VW-Chef Blume kriegt seine 5 Millionen im Jahr mit Boni und 4,5 Milliarden werden die an Aktionäre ausgeschüttet. Also das Plädoyer und viele Studien zeigen das. Wir haben die Chance, jetzt in der Krise die Produktionsseite umzubauen. Das diskutieren wir unter Industriekonversion, ja, und beispielsweise der Transformationsfonds, den Andreas Babler vorschlägt, geht in die Richtung 20 Milliarden über 10 Jahre. Nicht, dass die Menschen alleingelassen werden, sondern dass sie von der Autoindustrie in die Produktion von Straßenbahnen, von Zügen, von Bussen gehen, dass wir den Pflegebereich ausbauen und so weiter. Es gibt so viele Vorschläge und was Sie sagen oder die ÖVP, das ist einfach oldschool. Das ist wirklich nur Festhalten an einem falschen Pfad.
Hat sich die ÖVP, weil sie eben schon sehr lange in der Regierung ist, da eventuell einfach auch ein Eigentor geschossen, weil eben der Wandel zur E-Mobilität vor Jahrzehnten verpasst worden ist oder zumindest in den letzten Jahren verpasst worden ist und eben jetzt erst recht wieder auf ein überholtes Konzept gesetzt wird?
Ja, das ist ja nicht die ÖVP, das ist ja die Industrie. Aber ich bin groß geworden, Sie erinnern sich natürlich noch viel besser. 2000, was war das Versprechen der Industrie? Das 3-Liter-Auto. Das war das Versprechen und da haben viele dran geglaubt. Wir werden Effizienz schaffen im Auto. Und wo ist es hingegangen? SUVs. Letztes Jahr 2023 sind 48% der globalen Neuzulassung global SUVs und größer gewesen. Es geht voll in die große andere Richtung, weil da natürlich die Gewinne gemacht werden. Und ich glaube, dass die Partei aufs falsche Pferd gesetzt, aber natürlich auch die Industrie. Und was Sie sagen, wir sind nur ein kleiner Player in Europa. China geht voran. Das ist das Problem. China hat viel früher erkannt, dass sehr für ihre Autos gehen, dass sie sozusagen die deutsche Industrie, die österreichische Zuliefererindustrie nicht konkurrenzfähig ist. Und die E-Autos werden jetzt in China produziert. Und wenn man einen guten Politikwechsel eingeleitet hätte vor 10, 15 Jahren,
also dann hätten wir die E-Autos. Also hätte die Politik was machen müssen, weil natürlich, die Politik hätte natürlich dann unterstützen müssen, die Industrie, oder nicht?
Ein Satz zu Herrn Kohl, ein Begriff, den ich wirklich ganz problematisch halte, ist der des Verzichts. Wir brauchen Regeln. So wie wir Regeln haben im Straßenverkehr, wir können ja nicht 200 durch Wien fahren, wir können nicht Kinderarbeit haben. Wir brauchen Regeln gegen zu große Autos, wir brauchen Regeln gegen Privatjets. Das sind Gesetze, die sind umkämpft, die sind konfliktiv. Aber wenn wir eine gerechte Politik wollen, wenn wir den Klimaschutz vorantreiben wollen, müssen wir oben anfangen. Wir haben die berühmten Studien jetzt von Lukas Chancel vor 2 Jahren, der zeigt, dass die Reichen die Klimaraserei vorantreiben, dass die einen riesigen Fußabdruck haben. Und da müssen wir ran. Und da, finde ich, geht eben das Soziale und das Ökologische zusammen.
Aber da verliert man Wahlen, sagt doch der Herr Kohl.
Deshalb muss man die
Menschen... Mit dem Stichwort Diktatur, das Sie vorher auch gesagt haben, wenn man es vorschreibt.
Darf ich vielleicht jetzt auch...
Ich
muss einmal eines sagen, ich bin selber Universitätsprofessor gewesen, habe Lehrbefugnis, habe Bücher geschrieben etc. Ich habe großen Respekt vor Professoren. Nur weiß ich auch inzwischen, dass es da sehr viele unterschiedliche Meinungen gibt. Ich habe unlängst in der Welt von einem Professor Kröpelin gelesen, einem Schweizer, der also ganz andere Theorien vertritt. Der sagt, die ganze CO2-Geschichte ist also unnötig, weil das, also hat das alles relativiert. Ich könnte Ihnen das genau das Gegenteil gesagt von dem, was Sie gesagt haben. Also man muss Experten hören. Und man muss aber auch als Politiker wissen, was kann man mit der eigenen Bevölkerung zusammen machen. Und über allem steht, dass die Wirtschaft konkurrenzfähig bleiben muss. Ich bin dafür, dass zum Beispiel die Föst den ersten grünen Hochofen jetzt, also einen nicht mehr mit Kohlebetriebenen Hochofen, sondern mit Strombetriebenen Hochofen macht. Ich bin dafür, ich habe selber auf meinem Haus Solarenergie. Also ich bin für alle diese Maßnahmen dafür. Nur das Ganze muss so finanzierbar bleiben, dass unsere Industrie, wir sind ein Industrieland, konkurrenzfähig bleibt. Und es muss auch Europa konkurrenzfähig bleiben. Und wissen Sie, China als Vorbild, China subventioniert massiv das Elektroauto. Die EU kann das nicht subventionieren. Wir bemühen uns jetzt, die Kommission der EU bemüht sich jetzt auch, diesen Transformationsfonds aufzusetzen.
Viel zu spät.
Das ist ja ganz richtig. Das haben ja die Amerikaner Der Joe Biden hat ja den Inflationsreduktionsakt mit Trillionen von Dollar sozusagen zur Umgestaltung der amerikanischen Wirtschaft aufgesetzt, um eben sauberer zu werden. Alles sehr gut, bin ich auch dafür. Aber wir müssen in Österreich wissen, wir haben eine ganz kleine Nische. Und in der Nische haben wir einige Stärken und von denen leben wir. Und die Bevölkerung wählt uns, dass wir ihren Wohlstand verteidigen und dass wir nicht Opfer von ihnen verlangen, die unverhältnismäßig sind. Natürlich muss jeder irgendwo zum Umweltschutz beitragen. Wunderbar, dass die Pfandflasche beginnt am 1.1. Wunderbar, dass der gelbe Sack bei mir morgen in der Früh abgeholt wird und so weiter. Das müssen wir alle tun. Aber wir müssen Maß und Ziel dabei haben. Und die Volkspartei meint nur, zuerst müssen wir einmal, unser Land muss leben können. Dann haben wir auch das Geld, um Umweltschutz so zu machen, wie wir glauben, dass er notwendig ist. Schauen Sie, wir reden nicht von, die Chinesen haben 50 neue Atomkraftwerke. Wir reden nicht von der Atomenergie. Wir reden nicht von der Benutzung der Kohle. Alle diese Länder sind ja nach wie vor Umweltzerstörer. Wir bemühen uns, einen maßvollen, vernünftigen Weg zu gehen mit der Bevölkerung, und gegen den Wind kann man nicht Klavier spielen.
Und zuerst muss das Budget in Ordnung gebracht werden, wie Sie sagen. Zuerst muss man, also es ist ja kein Geld da. Das ist ja genau der Punkt, warum es...
Das ist falsch.
Das ist ja der Grund, warum es nicht funktioniert bei den Verhandlungen vielleicht.
Es ist Geld genug da. Es ist nur die Frage, wohin es rennt.
Ich denke auch, es sind Verteilungsfragen.
Das ist der große Punkt. Also ich glaube, ich lege den Ball auf. Also am Sonntag bekommen wir von der EU den Budgetpfad. Das heißt, wie viel müssen wir in den nächsten 5 Jahren jedes Jahr einsparen? Die Arbeitsgruppe ist die wichtigste Arbeitsgruppe der Verhandler, wird das zur Kenntnis nehmen und wird dann die Rot-Weiß-Wein-Cuvée zustande bringen, wie wir das viele Geld, das wir den Bürgerinnen und Bürgern wegnehmen, wie wir das in Zukunft verteilen.
Also erstmal, Sie geben mit Ihrer Aussage, man soll die Menschen immer mitnehmen, die Gestaltungsfähigkeit. Also ich bin ja dafür, dass wir die Menschen mitnehmen, aber in einem ambitionierten Umbauprozess. Wir haben eine Studie gemacht für den Klima- und Energiefonds vor einigen Jahren und haben gezeigt, dass in Österreich die Arbeitsplätze in der Produktion von öffentlichen Verkehrsmitteln, also Züge, Straßenbahn, Busse und in der Autozulieferindustrie und Autoindustrie 50-50 sind. Österreich ist ja stark. Warum bedient denn die ÖBB das europäische Nachtzugnetz? Hier ist ja ganz viel da. Und warum wird dieser Prozess nicht vorangetrieben? Und da werden die Menschen mitgenommen, wenn ihnen zukunftsfähige Arbeitsplätze gesichert werden und zugesichert werden, wenn es Qualifikationsprozesse gibt und anderes. Ich finde, Sie geben Gestaltungsfähigkeit auf für der Politik, wenn Sie sagen, die Leute sollen machen. Der zweite Punkt, ich stimme völlig überein, Geld ist genug da. Es gibt die Studie jetzt vom Kontextinstitut, Katharina Rogenhofer, die letzte Woche gezeigt hat, wenn wir das Dieselprivileg stoppen, also wenn die Steuer auf Diesel angehöht wird auf den Benzinpreis und auch noch die Pendlerpauschale überdacht wird und anderes, dann haben wir 1 Milliarde im Jahr. Es fehlen 3-4 Milliarden. Allein nur mit einer sinnvollen Maßnahme, die fossilen Energieträger schlechter zu stellen und damit die Erneuerbaren zu fördern, haben wir 1 Milliarde. Und wenn wir da mal genau hinschauen, würde ich auch sagen, da ist genug Geld da.
Aber wenn wir jetzt eben genug Geld haben, warum investieren wir dann eben nicht schon jetzt in diese grüne Technologie oder eben setzen voll auf Elektroautos und es kommt das Verbrennerverbot mit 2035.
Also erstens sind wir da mittendrin. Wir renaturieren ständig, wir fördern, die Industrie gestaltet sich um. Aber das Budgetproblem, das wir jetzt haben, haben wir ja aus einer Zeit der Pandemie. Bitte, wer vergisst denn heute, dass 90% der Arbeitnehmer Kurzarbeit hatten, 90% ihres Gehaltes vom staatlichen Budget bekommen haben. 90% der Gehaltssumme hat der Staat bezahlt.
Womit man verhindert hat, dass es dann Kündigungen und Entlassungen gibt.
Damit wir die Verarmung verhindert haben, womit wir die Kündigungen verhindert haben, womit wir das Phänomen der Gelbwesten, Frankreich, Streik, Hungerstreik verhindert haben. Aber das hat natürlich wahnsinnig viel Geld gekostet. Wir haben das, Sie sagen Diesel. Ich sage Mobilitätsbonus. Das heißt, ich kriege jedes Jahr 195 Euro und meine Frau. Wir fahren kaum mit dem Auto. Wir haben keinen Nachteil durch den CO2. Für uns ist das nicht notwendig. Uns muss man nicht entschädigen.
Das ist der Klimabonus, den Sie ansprechen.
Der Klimabonus.
Der könnte meiner Meinung nach
gestaltet werden in die Richtung, dass diejenigen, die wirklich darunter leiden, wobei natürlich dann schon die Pendler sind. Ja. Und wiederum die Pendler, die man auf der anderen Seite wieder zwicken will. Mhm. Also das ist schon schwierig. Aber ich sage Ihnen, von dem Finanzbedarf, den wir haben, ist sicherlich ein Großteil ohne neue Steuern erreichbar, indem man durchs Budget durchgeht. Das weiß jeder Wissenschaftler. 3% sind bei sorgfältigem Durchgehen. Wenn man mit dem Lauskamm durchs Budget geht, 3% spart man leicht ein. Und wenn man von 37 Milliarden Euro Subventionen einen Teil ebenfalls sehr sorgfältig beurteilt, hat man die Einsparungen bald erinnern, die notwendig sind.
Zustimmung. Ich würde noch eins dazu setzen, völlige Zustimmung, dass die Menschen, die jetzt, denen es in der Pandemie gut geht, die auch denen es wirklich materiell gut geht, ja, dass wir da auch rangehen, und zwar umsichtig, ich bin da auch Ihrer Meinung, aber dass die Vermögenden in dieser Gesellschaft schon auch dafür, dass wir in einer guten, sicheren Gesellschaft leben, wir können uns im Alltag bewegen, wir haben keine Gerechtigkeit, aber wir haben sozusagen eine starke Mittelschicht, dass aber die auch hinzugezogen werden, also über Vermögenssteuer, Erbschaftssteuer, dass auch symbolisch klar wird, gerade den Ärmeren, auch die Wohlhabenden sind bereit oder sollen bereit sein zum Wohlstand und zum Umbau. Na, wir sind ja immer beide, wir wollen den Wohlstand halten, wir wollen den Umbau voranbringen, dass sie auch dazu beitragen.
Da muss ich dazu sagen, dass 10% der Steuerzahler in Österreich alle anderen subventionieren. 47% der Menschen in diesem Land erhalten mehr Transferleistungen vom Staat, als sie selber Steuer zahlen. Wir haben bereits Vermögenszuwachssteuern. Sie haben die Zinsertragssteuer, Sie haben die KEST, Sie haben jede Menge von Zuwachssteuern auf das Vermögen. Und ich halte es da mit dem neuen Finanzminister, Herrn Mayer, der gesagt hat, von der Substanz soll man nichts wegschneiden. Wo ich glaube, dass wir eklatant zu wenig Steuer zahlen, und da werden mir einige mit den Krallen ins Gesicht fahren, ist die Grundsteuer.
Genau.
Die Grundsteuer, ich weiß aber schon warum, weil der Bund hat immer gesagt, von der Grundsteuer kriegen wir eh nichts, das kriegen eh nur die Gemeinden.
Und die brauchen
werden wir uns mit den Leuten streiten über die Grundsteuer, werden wir eh nichts davon haben.
Obwohl, aber die Gemeinden,
hängen ja am Krepierhalfter sozusagen, denen rennen die Kosten davon. Die Grundsteuer, meiner Meinung nach, muss stark geändert werden.
Würde aber dann auf die Mieter abgewälzt, das ist ja die Gefahr dran.
Das würde auf Mieter abgewälzt, aber ich kenne auch die Betriebskostenrechnungen. Die Anteile sind da nicht so groß. Aber es würde natürlich bedeuten, dass diese riesigen Vermögensmassen, sagen wir mal die Bundesforste, eine riesige Vermögensmasse, die Wälder der Klöster, die Großgrundbesitze, die zahlen ja alle faktisch ganz wenig Grundsteuer nur. Aber wir müssen ja die Infrastruktur des Staates finanzieren. Und das und der Gemeinden. Und wir haben Herr Professor, ich habe auch im Ausland gelebt. Ich finde, dass wir in Österreich eine relativ gerechte Gesellschaft haben. Wir haben keine sehr armen Leute. Wenige reiche Leute. Aber
wenn Sie gerade sagen, 47% der Menschen leben von Transferzahlung, dann ist es doch keine gerechte Gesellschaft.
Das ist wohl gerecht. Weil da werden die Einkommensspitzen ausgeglichen. Das ist der Familienbonus, der eine große Transferleistung ist. Das sind also die Wohnbeihilfen, da kriegen mittelständische Familien, 10-20% der Miete. Gemeinde Wien zum Beispiel hat ein solches System. Alle Bundesländer haben Mietzuschüsse für Bedürftige. Wir haben eine große ausgleichende Transfermasse, wo vom Steuerzahler. Bei uns beginnt nämlich, Herr Brandt, das wissen Sie, die 50% Steuer beginnen bei uns beim halben Satz wie in Deutschland, 200.000 Euro erst dann die hohe Steuer bei uns 60.000 und die hohe Steuer.
Wir haben noch Zeit für ein kurzes Schlusswort, Herr Brandt. Was eben diese Geldaufbringung betrifft, die ja auch immer als Problem herangezogen wird, wenn man sagt, wir können uns das einfach nicht leisten und müssen zuerst die Wirtschaft in Ordnung bringen.
Genau, ich halte die Gegenüberstellung erst die Wirtschaft, dann Klima oder gerechte Fragen für falsch. Wir brauchen wirklich ein Wirtschaftssystem, wo es um Daseinsvorsorge, wo es um gutes Leben geht, wo es um eine Konversion geht. Ich habe das ausgeführt, also auch hin zu einer ökologischen Wirtschaft. Und das ist die Wirtschaft. Also es ist völlig falsch zu sagen, wir haben jetzt eine bestehende Wirtschaft und dann machen wir irgendwann was anderes. Und wir müssen den Kern der Wirtschaft umbauen. Da haben wir Studien, da gibt es Ansätze. Und das in die Politik zu bringen, das wäre das eine. Und das andere, und ich bin sehr froh, wie Sie argumentiert haben, dass die Politik oder sozusagen in der Öffentlichkeit selber wieder ein positives Bild von Klimaschutz gezeichnet wird. Klimaschutz ist nicht Gürtel enger schnallen, mir geht's schlecht, sondern Klimaschutz ist essentiell für ein gutes Leben in unserer Gesellschaft. Und wenn wir das schaffen, also raus aus dieser in den letzten 5 Jahren in die Schmuddelecke gedrückter Klimaschutz, dann haben wir viel erreicht.
Also Politik nicht für die nächste Wahl, sondern für die nächsten 20 Jahre zum Beispiel. Ihr Schlusswort?
Was möchten Sie sagen? Ich bleibe dabei. Wir können uns den Umweltschutz nur leisten, wenn wir Arbeitsplätze haben und die Menschen leben können in diesem Land. Und auf das müssen wir schauen.
Vielen Dank, Andreas Kohl.
Vielen Dank an Sie beide.
Vielen Dank, Ulrich Brandt. Dankeschön fürs Dasein.
Heftiger Schlagwechsel.
Auf jeden Fall. Ja? Aber so gehört es ja auch im Duell.
Und gute Aufklärung.
Und bei uns geht es jetzt weiter mit einer kurzen Pause. Wir sind dann im Anschluss wieder zurück. Und
mit
dann sehen Sie bei uns
unsere Grünen-Club-Obfrau Sigi Maurer. Ist dann bei uns. Bis gleich.
Zurück aus der kurzen Pause hier bei Beide Seiten live und wir starten jetzt unser Interview des Tages. Heute bei uns zu Gast im Puls24-Studio Sigrid Maurer, Clubchefin der Grünen. Schönen Abend.
Guten Abend.
Schönen guten Abend, Frau Maurer. Sie verhandeln natürlich bekanntlich nicht derzeit, aber bekommen Sie einen Eindruck von den laufenden Verhandlungen, wenn Sie an Ihre Koalitionsgespräche von vor 5 Jahren denken, die ungefähr in derselben Verhandlungsphase waren damals. Wie schätzen Sie denn die jetzige Regierungsbildung ein?
Naja, sie ist sicher sehr herausfordernd. Es ist zu zweit schon nicht einfach und zu dritt ist es sicher noch einmal komplizierter. Aber ich nehme von allen Seiten ein großes Bemühen wahr, tatsächlich zusammenzukommen. Gleichzeitig merken wir natürlich, dass sehr zentrale Themen unter den Tisch fallen, wie beispielsweise der Klimaschutz. Und da merkt man schmerzlich, dass wir nicht dabei sind.
Besprechen wir gleich, aber heißt das, dass es länger dauern wird, Ihrer Meinung nach, wenn Sie sagen, es wird schwieriger, weil es jetzt 3 statt 2 sind?
Das kann ich nicht beurteilen. Also unsere Regierungsbildung war vor 5 Jahren Anfang Jänner. Ich nehme an, dass es in einem ähnlichen Zeitraum stattfinden wird. Wir hoffen ja, dass diese Koalition zustande kommt und werden konstruktiv unsere Oppositionsrolle wahrnehmen.
Bleiben wir gleich bei einem Thema, wo ganz besonders hart verhandelt wird. Das ist nämlich das, wenn es ums Budget geht. Und da ist allen klar, es muss wieder mehr Geld hinein. Der Klimabonus, der könnte fallen, um das Budget zu retten, wie es heißt, ebenso auch der Handwerkerbonus oder aber auch das Dieselprivileg. Ist es jetzt richtig, diese Gießkannenförderungen, wie sie immer wieder genannt worden sind, zu streichen und eben künftig nur gezielt zu fördern, also auch dort, wo man wirklich die Hilfe braucht?
Also wo es von unserer Seite definitiv Unterstützung gibt und eine Forderung, die von seit ganz vielen Jahren besteht, ist die Abschaffung klimaschädlicher Subventionen. Das Dieselprivileg ist eine solche klimaschädliche Subvention. Umgekehrt muss ich sagen, beim Klimabonus, das ist halt jetzt typisch, dass man als erstes wieder bei den Klimaschutzmaßnahmen streicht. Wenn man den Klimabonus streicht, heißt das, man führt eine neue Steuer ein. Denn der Klimabonus verteilt ja die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung zurück an die Bevölkerung, hat das Ziel auszugleichen und klimafreundliches Verhalten zu belohnen und damit einen positiven Anreiz zu setzen für klimafreundliches Verhalten und den abzuschaffen. Das werden zum Schluss die Menschen spüren in ihrem Geldbeutel.
Aber den Klimabonus bekommt ja jeder, also auch derjenige, der einen großen SUV fährt oder 3 oder 4 oder 5 davon hat.
Ja, aber das ist ein sehr gutes Beispiel. Was ist denn das Ziel vom Klimabonus? Das Ziel vom Klimabonus ist, auszugleichen dort, wo tatsächlich Menschen keine Infrastruktur haben, die am Land wohnen, wo tatsächlich angewiesen sind, zu pendeln, dass die nicht unter der CO2-Bepreisung leiden und quasi bestraft werden dafür. Deshalb ist in diesen Regionen der Klimabonus auch höher, wenn die Infrastruktur schlechter ist. Und gleichzeitig ist die Struktur vom Klimabonus so angelegt und auch im Übrigen von Wirtschaftsforscherinnen von Beginn an empfohlen, in ganz Europa schaut man nach Österreich, wie dieses Modell funktioniert, Warum? Weil es auch eine Verteilungswirkung nach unten hat, zu den niedrigen Einkommen. Warum? Weil derjenige, der sich den fetten SUV leisten kann, der hat auch eine viel höhere Emissionsbilanz und zahlt damit wesentlich mehr CO2-Steuer und kriegt vom Klimabonus aber weniger zurück.
Wie sonst wäre denn das Budget aber zu retten, außer jetzt eben Maßnahmen zu ergreifen, wie eben beispielsweise Dieselprivileg weg, aber auch Klimabonus weg, Handwerkerbonus?
Also ich würde ja sagen, natürlich muss eine Regierung immer aufs Budget schauen. Wir sind in schwierigen Zeiten, keine Frage. Aber da gibt es natürlich einen Haufen Punkte, an denen man eher ansetzen sollte, als ausgerechnet bei den Klimaförderungsmaßnahmen, weil das sind ja die Dinge, die uns langfristig nach vorne bringen. Ebenso bin ich der Meinung, dass es keine Kürzungen bei Sozialleistungen geben darf. Was die klimaschädlichen Subventionen betrifft, hier gibt es eine lange Liste, die zu bearbeiten wäre. Und natürlich gibt es immer auch Ineffizienzen im System, Stichwort Finanzausgleich.
Kommen wir zur politischen Arbeit, die Sie natürlich weiter als Oppositionspartei im Plenum vollziehen. Da haben Sie im Kurier-Interview Anfang des Monats gesagt, wenn ich mir den riesigen freiheitlichen Sektor anschaue, der die ganze Zeit, Zitat, grausig ins Plenum hineinbrüllt, da wird einem wirklich schlecht. Jetzt ist es gestern im Plenum schon wieder hitzig zugegangen. Vier Parteien haben gegen die FPÖ und damit eben für die Auslieferung von Herbert Kickl gestimmt. Ist das nicht logisch, dass diese Auseinandersetzung viel, viel heftiger wird bei Alle gegen Blau?
Also ich würde da grundsätzlich unterscheiden. Also dass im Parlament heftig diskutiert wird, dass es viele Zwischenrufe gibt, dass es mal laut wird, dass mal Aufregung ist, das ist alles ganz normal. Das, was ich im Kurier-Interview angesprochen habe, ist der Stil und die Wortwahl, die hier fällt. Es wird völlig ungeniert beschimpft, es wird völlig ungeniert werden Leute diffamiert, die Zahl der Ordnungsrufe ist exorbitant hoch und wir haben mittlerweile ein paar Abgeordnete, die vorher im Bundesrat waren, von den Freiheitlichen, die einfach überhaupt keine Grenzen, was den Anstand betrifft, kennen und das ist schon eine erschreckende Weiterentwicklung. Es soll im Parlament gestritten werden und geschrien werden, was man möchte, aber die Art, also die persönliche Beleidigung hat im Parlament nichts zu suchen und genau da sind wir aber und das habe ich in diesem Interview gemeint.
Der neue Nationalratspräsident ist von der FPÖ, der heißt Walter Rosenkranz. Ist der jetzt nicht zuständig für die Ordnungsrufe? Hält er sich zurück, was die eigenen Parteikollegen betrifft?
Also Walter Rosenkranz, wir haben das von Beginn an sehr scharf kritisiert und auch thematisiert, dass Walter Rosenkranz aus unserer Sicht nicht geeignet ist für dieses sehr wichtige und sehr, sehr mächtige Amt. Die anderen Parteien haben unsere Warnrufe ignoriert, insbesondere die ÖVP, die Walter Rosenkranz zum Präsidenten gewählt hat. Siehe da, gestern ein betropfter Kollege Stocker, der Generalsekretär der ÖVP, der sagt, er hat jedes Vertrauen verloren. Da muss ich halt leider sagen, ja, wir haben es euch von Anfang an gesagt, dass es genauso kommen wird. Walter Rosenkranz bezeichnet sich selber als Parteisoldat und als solcher agiert er auch in seiner Funktion als Nationalratspräsident. Das ist aber nicht seine Aufgabe. Seine Aufgabe wäre, als überparteilicher Präsident die Geschicke des Parlaments ruhig und besonnen und unter gleicher Beachtung aller Parteien zu führen. Was macht er stattdessen? Er lädt die Freiheitliche Parteispitze zu einem exklusiven Empfang mit Orban ein oder es bleiben seltsamerweise Auslieferungsbegehren lange liegen. Er sagt, das ist nicht seine Verantwortung, ich kann das nicht überprüfen. Ich bin gewillt zu glauben, dass es an anderer Stelle ein Problem gab, aber wir haben auch gestern wieder in der Sitzung gesehen, eine Parteinahme für sich selbst. Ich meine, er ist der Präsident, er hat nichts zu kommentieren, er hat an dieser Stelle die Sitzung zu führen, er kann außerhalb der Sitzungsführung kommentieren, was er möchte, aber er hat diese Rolle einfach auszuüben in einer neutralen Art und Weise und er scheint mir dafür nicht geeignet. Die gestrige Sitzung hat das wieder gezeigt.
Die politische Debatte, die dreht sich ja derzeit vor allem auch um Syrien und auch in Österreich eben klarerweise um die Flüchtlinge. Ist es jetzt korrekt, die Asylverfahren vorerst auf Eis zu legen von Syrerinnen und Syrern, weil eben die Lage völlig neu ist und auch noch unübersichtlich ist? Ist es richtig und legitim, jetzt Abschiebungen nach Syrien zu prüfen?
Also das sind zwei verschiedene Dinge. Es ist völlig normal, dass wenn sich die Sicherheitslage in einem Land ändert, dass es neu bewertet werden muss. Und wenn tatsächlich eintreten würde, was wir uns alle erhoffen würden, nämlich dass Syrien demokratisch wird, dass Syrien die Menschenrechte achtet, dass die ganzen Foltergefängnisse geleert werden, dass die Menschen leben können, dann fallen auch die Asylgründe weg. Und selbstverständlich ist es ganz normal, dass das neu überprüft wird. Allerdings muss ich sagen, diese voreilige Verkündung, dass man jetzt ganz viel abschieben wird, das kann ich nicht nachvollziehen, weil wir wissen leider zum jetzigen Zeitpunkt nicht, ob das nicht die nächsten Kopfabschneider sind, die nächsten Folterknechte sind, die hier die Regierung übernehmen. Wir wünschen uns alle sehr, dass dieses Land demokratisch wird, dass der Wohlstand sich entwickelt etc., dass es wieder aufgebaut werden kann nach diesem verheerenden Bürgerkrieg. Aber ich für meinen Teil kann das zum jetzigen Zeitpunkt nicht beurteilen und ich schaue auch mit Sorge darauf, wenn beispielsweise schon jetzt angekündigt wird, dass Richterinnen, also weibliche Richterinnen, aus dem Dienst entfernt werden sollen.
Frau Maurer, die letzten Wahlergebnisse der Grünen sind durchaus enttäuschend gewesen, wurden natürlich auch mehrmals kommentiert. Aber Sie haben das auch kommentiert, insofern als das ein normales eine normale Pendelbewegung sei, dass das Regierungsparteien treffen würde. Löst das nicht ein bisschen Sie von der Erklärung, dass die grüne Politik da wirklich abgewählt worden ist in mehreren Wahlgängen hintereinander?
Also da fühle ich mich jetzt nicht richtig zitiert. Ich habe gesagt, es gibt keine einzige Regierungspartei, die in den letzten 1-2 Jahren nach der Bewältigung dieser ganzen Krisen von Pandemie, Überteuerung, Inflation, Krieg nicht abgestraft worden wäre. Das ist nicht nur ein österreichisches Phänomen, das ist in ganz Europa so, es ist auch in den USA so. Das habe ich gemeint. Selbstverständlich schmerzt dieses Wahlergebnis und der Auftrag für jede Partei muss immer sein, besser zu werden. Aber wir haben in diesen vergangenen Jahren riesengroße Erfolge erzielen können. Leonore Gewessler hat einen Punkt nach dem anderen im Klimaschutzbereich umgesetzt. Alma Sadic hat die Unabhängigkeit der Justiz gesichert. Ich sage nur Klimaticket, Valorisierung der Sozialleistungen beispielsweise. Das sind kleine Revolutionen, die letztlich dazu dienen, dass die Menschen mehr Geld im Börserl haben. Und dazu kam, dass das, ich bin sehr stolz, dass so vieles gelungen ist. Offensichtlich, und da sind wir auch mit einer öffentlichen Debatte konfrontiert, die sehr heftig ist. Der Klimaschutz ist unter Beschuss, ganz stark natürlich auch beispielsweise von russischen Bots, wo auch strategisch vorgegangen wird, wo versucht wird, Zukunftsängste zu schüren, wo ganz bewusst als Ziel sich gesetzt wird, dass der Klimawandel beispielsweise geleugnet wird.
Sie sprechen eben von Bots in den sozialen Medien, die dort von Algorithmen quasi genau, in die Timeline gespült werden und ein Meinungsbild erzeugen.
Richtig, also wir sind mit einer sehr schwierigen Situation konfrontiert, die es auch in anderen Ländern gibt. Ich verweise auf Rumänien, wo eine Wahl annulliert wurde wegen entsprechender Bots, die einen rechtsextremen Präsidenten ermöglicht haben, den davor niemand gekannt hat. Das sind alles neue Herausforderungen, mit denen wir umgehen müssen. Aber selbstverständlich muss man sich als Partei nach solchen Wahlergebnissen auch überlegen, was kann ich verändern, was muss ich verändern in meiner Positionierung, Programmatik, in der Kommunikation, um wieder mehr Menschen davon zu überzeugen und zu wählen. Was ganz sicher, und das sehen wir aus allen Daten ganz eindeutig, es wurde noch bei jeder Wahl jetzt ein Duell ausgerufen, das in Wahrheit nicht stattgefunden hat. Egal, ob das in der Steiermark war oder ob das im Bund war. Und wir sehen, dass sehr, sehr viele Wählerinnen aus Angst, dass die Freiheitliche Partei Nummer 1 werden könnte und tatsächlich den Kanzler stellen könnte, taktisch gewählt hat. Also das sehen wir in den Wählerinnenströmen ganz klar. Auf Bundesebene haben viele Menschen, die bei der letzten Wahl Grün gewählt haben, diesmal SPÖ gewählt. Bei der Steiermark-Wahl war es ein Wechsel zur ÖVP, die davon nicht sehr profitieren konnte, aber trotzdem. Mhm. Und das ist für kleine Parteien immer ein großes Problem, wenn Duelle ausgerufen werden, weil die Menschen sich dann überlegen, okay, ich will eine freiheitliche Regierungsbeteiligung verhindern. Und dann glauben Sie, das geht eher mit einer Stimme für eine andere Partei. Dass das sehr schief gehen kann, sieht man beispielsweise in Vorarlberg.
Aber nichtsdestotrotz, was glauben Sie jetzt? Wurde da jetzt die grüne Politik abgewählt oder die grüne Partei?
Wir sehen auch in den Nachwahlbefragungen, die Zufriedenheit mit der Arbeit der Regierung ist erstaunlich hoch. Es hat trotzdem nicht genützt oder nicht ausreichend genützt, um die Unzufriedenheit der Menschen abzuholen, offensichtlich. Und das ist natürlich was, worauf man als Partei Antworten finden muss. Es ist auch, kommt auch noch dazu, dass die jetzige Regierungs-, also die ÖVP, eine Koalition mit den Grünen ja ausgeschlossen hat und die Neos im Boot haben will. Man rechnet sich hier aus und darauf deutet auch hin, was Karl Nehammer gesagt hat, als er gesagt hat, die Honore Gewessler darf nicht mehr Ministerin werden. Er hat gesagt, wir haben unser wahres Gesicht gezeigt. Und das ist die Wahrheit. Die ÖVP hat in den letzten 5 Jahren natürlich mit uns in der Regierung erlebt, dass wir durchsetzen und auch umsetzen können, wofür wir stehen und wofür wir kämpfen. Da versucht man sich jetzt vielleicht mit den Neos etwas leichter zu machen.
Kommen wir nur zur Zukunft der Grünen Partei insgesamt. Hat Werner Kogler, der seinen Posten als Grünen-Chef bekanntlich abgeben wird, ein paar Namen genannt als mögliche NachfolgerInnen. Ihren Namen nicht. Hat er sie vergessen oder absichtlich nicht genannt?
Seit vielen Jahren werde ich auch gefragt, ob ich Ministerin sein will. Nein, mein Platz ist immer im Club, im Parlamentsclub der Grünen Partei. Da liegt meine Leidenschaft, da bin ich 2013 eingezogen und ich habe auch die vergangenen 5 Jahre die Geschicke dort geleitet und werde auch dort in weiterer Zukunft Managementaufgaben übernehmen. Das ist mein Platz und sicher nicht die Parteichefin.
Aber warum wollen Sie nicht Grünen-Chefin werden? Warum?
Ich bin überzeugt davon, dass man Menschen einsetzen soll, dort, wo sie ihre Stärken haben. Und meine Stärke liegt eindeutig im Management des Clubs.
Aber wenn Sie es jetzt nicht werden, wer soll es denn Ihrer Meinung nach werden?
Haben
Sie da Präferenzen?
Wir haben zum Glück eine Vielzahl an hervorragend geeigneten Personen, die in der Vergangenheit gezeigt haben, was
mehr
sie können.
Mehr als die 3, die Werner Kogler aufgelistet hat?
Sogar mehr als die 3, ja. Also es ist
haben Sie einen favorisierten Namen?
Nein. Wir werden das alles gemeinsam gut im Team klären, so wie wir in den vergangenen Jahren auch gemeinsam als Team gearbeitet haben. Werner Kogler ist der Teamspieler, alle anderen auch und so werden wir das lösen.
Sigrid Maurer, Clubobfrau der Grünen, vielen Dank für den Besuch.
Vielen Dank.
Und hier, meine Damen und Herren, geht's weiter mit...
Wild umstritten geht's weiter bei unserem Kollegen Werner Seeger und der hat einige hochkarätige Gäste.
Andrea Gdolski diskutiert damit, Katharina Mittelstädt ist zu Gast und Christoph Pöchinger. Also bleiben Sie dran, schönen Abend auf Puls 24.
Wiedersehen.